Ja, lieber Thorsten, wenn wir an die Geburtstage denken diese Woche, dann müssen wir auch an das Fest denken, was du und Eva gefeiert haben, am Freitag eure Silberhochzeit. Und da will ich auch von der Stelle nochmal Gottes Segen wünschen. Alles, alles Gute, auch im Namen der Gemeinde. Danke, dass wir ja so zahlreich da auch mit teilnehmen durften, mit euch gemeinsam dieses tolle Ereignis feiern konnten. Und ich werde auch gleich noch ein Gebet für euch sprechen. Davor möchte ich aber noch liebe Grüße ausrichten, und zwar von dem Christ-Tent. Wir haben ja gerade die Freizeit für unsere jungen Erwachsenen von 18 bis 30 Jahre. Und die sind im Moment in Hörbach bei Herborn auf einem Zeltplatz. Wunderschön dort. Ich durfte am Donnerstag und gestern auch mit dort sein. Und die erleben dort eine ganz, ganz tolle Zeit. Es sind 24 junge Erwachsene aus 5 Gemeinden, die gemeinsam dort Zeit verbringen, Gottes Wort hören, miteinander, ja, viel, viel Freude haben. Und es war richtig schön, auch gestern zu hören und zu erleben, dass sie so meinten, ja, es ist gefühlt wie, wenn hier einfach 24 Freunde miteinander Urlaub machen. Und also die haben eine ganz tolle Gemeinschaft, können sich gut austauschen, wachsen im Glauben und lassen auch ganz lieb grüßen. Und ich möchte jetzt für ja Thorsten und Eva und auch für die Teilnehmer vom Christen beten. Die haben sich ab Mittwoch getroffen und sind dann bis heute nach Mittagessen noch in Hörbach. Jesus Christus, wir danken dir, dass Thorsten und Eva auf 25 Ehejahre zurückblicken dürfen. Wir danken dir, dass du sie ja geliebt, getragen und zusammengehalten hast. Und wir dürfen dir Danke sagen, dass sie auch wissen, dass du das in Zukunft tun wirst, Herr. Danke, dass sie mit dir unterwegs sind, dass sie ihre Ehe, ihre Familie auf dich gründen, auf dir aufbauen, Herr, und dass du der bist, dem sie diese 25 Jahre zu verdanken haben, Herr. Und ich möchte sie unter deinen Segen stellen, möchte sie dir anbefehlen und ich möchte beten, dass du ihnen auch weiterhin deine Liebe zeigst, ihnen Frieden schenkst, an jedem Tag ihnen Zusammenhalt gibst, ihnen in Höhen und Tiefen Kraft gibst, Herr, sie wachsen lässt. Und ja, will dir Danke sagen von Herzen auch für ihren Dienst in deinem Reich, in der Gemeinde. Will dir Danke sagen für ihr großes Herz, besonders auch für die junge Generation, Herr. Und ich bete, dass du sie weiter so zum Segen werden lässt. In unserer Gemeinde, in ihrem Umfeld, in ihrem Alltag, in der Nachbarschaft, in der Familie, Herr. Danke, dass wir sie haben dürfen. Danke, dass du sie gemacht hast. Und wir wollen dir auch Danke sagen für das Christkind, danke für diese besondere Freizeit in diesem Jahr, wo ja junge Erwachsene gemeinsam dir begegnen. Und ich will dir Danke sagen für diese gute Gemeinschaft, die sie haben, für die Zeit, die sie dort verbringen dürfen. Danke für die vielen tollen Erfahrungen, die sie machen können mit dir. Danke für die neuen Begegnungen, die sie auch miteinander haben, für die neuen Beziehungen, die dort entstehen. Und ich möchte dich bitten, dass du besonders jetzt auch diesen letzten Tag heute, auch den Gottesdienst, den sie eben zusammen feiern, segnest, dass du ihnen nahe bist, dass sie merken, dass du ja ihnen viel Gutes mitgeben möchtest, Herr. Statte sie aus für ihren Alltag mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit. Und danke, dass die Freizeit stattfinden kann. Danke für das tolle Wetter, was sie erleben dürfen, für die tollen Gegebenheiten dort, Herr. Du hast sie gesegnet und das dürfen sie erleben und dafür danke ich dir. Amen. Ja, und wir wollen jetzt zum Start dieser Predigt ein Video anschauen. Ich habe mal gerechnet, ungefähr 3 Jahren schon mal gezeigt, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen wieder neu. Ich dachte, ich muss das heute einfach nochmal zeigen, wenn wir das Thema heute behandeln, was ich mitgebracht habe. Also der Tobi wird uns das Video mal zeigen und dann sage ich, worum es heute geht. Ja, ich finde dieses Video einfach super, nicht nur, weil es lustig gemacht ist, sondern weil es, wie ich finde, eine Wahrheit beinhaltet, die wir uns heute so ein bisschen zunutze machen wollen, nämlich: Die Tiere wurden in dem Video als extrem schlau dargestellt. Sie hatten super Ideen, wie sie sich gegen Feinde verteidigen können. Und auch wenn jetzt vielleicht in der freien Wildbahn nicht genau so reagiert wird in den Fällen, ist es doch auffällig, dass Tiere ziemlich clever sind. Und ja, diese Cleverness wollen wir uns heute so ein bisschen abgucken. Wir wollen uns anschauen, was Tiere ausmacht. Und das hängt damit zusammen, dass wir in den letzten Tagen in der Tageslese mit den Sprüchen uns beschäftigt haben. Und wer die Sprüche aufmerksam liest, der wird merken, dass da ganz, ganz viele zahlreiche Tiervergleiche gibt. Ich habe euch mal eine Übersicht von allen Tiervergleichen in den Sprüchen mitgebracht. Und es ist schon interessant zu sehen, wie viele unterschiedliche Tiere dort gebraucht werden. Und die Frage ist, warum? Warum spielen Tiere in den Sprüchen irgendwie eine wichtige Rolle? Das liegt zum einen daran, weil die Sprüche generell häufig Bilder benutzen, um uns Dinge deutlich zu machen, um sie verständlich zu machen, um sie sich gut vorstellen zu können und zu wissen, was damit gemeint ist. Und auf der anderen Seite gebrauchen die Sprüche aber die Tiere auch, weil unser großer Schöpfer seine Kreativität und seine Weisheit eben nicht nur in die Menschen hineingelegt hat, sondern sie auch in der Tierwelt zeigt. Wir lesen zum Beispiel in Kolosser 1, 15 und 16, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Wir lesen aus diesem Vers heraus, dass also die Schöpfung auf seinen Schöpfer hinweist. Und weil die Schöpfung, die ganze Schöpfung auf unseren wahren einzigen Gott zurückzuführen ist, dürfen wir auch ihn in der von ihm geschaffenen Tierwelt erkennen, den Schöpfer, unseren Herrn. Und die Sprüche zeigen uns, durch das Leben von Tieren kann Gott in unser Leben sprechen und manchmal mehr, als wir es uns vielleicht vorstellen. Nicht umsonst heißt es in Sprüche 6, Vers 6, geh hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Wege an und werde weise. Gott möchte also, dass wir von den Tieren lernen, von ihrer Lebensweise, dass wir nicht einfach abwarten und blind durch die Welt gehen, sondern dass wir aktiv werden und uns auch mal die Tiere ganz bewusst anschauen, um davon zu lernen. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen heute, ich habe auch eine PowerPoint mitgebracht, da sehen wir gleich nochmal das Thema auch aufgezeigt. Genau, wir wollen von den Tieren in den Sprüchen lernen heute in diesem Gottesdienst und uns drei Tiere anschauen und überlegen, was haben diese Tiere mit unserem Leben konkret heute zu tun. Wir haben das Ganze so ähnlich schon mal am Freitag vor einer Woche im Jugendkreis gemacht und wir durften da ganz tolle Entdeckungen machen. Wir sind wirklich auch mal ganz bewusst zur Ameise hingegangen und haben uns ihr Leben angeguckt. Das ist immer schön bei Paul und Annelie. Jedes Jahr ist der Ameisenhaufen unten da am Weg. Da kann man schon mit rechnen, dass die so Anfang des Frühjahrs dann wieder auftauchen. Und die haben wir uns zum Beispiel angeguckt. Oder wir sind zu den Schafen gegangen, haben geguckt, was die so machen. Und wir haben ganz tolle Entdeckungen da für uns und unser Leben gemacht. Und drei von den Tieren habe ich uns eben auch heute mitgebracht und ihr findet die auch auf der Liste, die ich euch auf den Platz gelegt habe und die ihr auch gern mit nach Hause nehmen könnt, um da vielleicht in der persönlichen Bibellese auch nochmal zu gucken, zu schauen, von welchen Tieren man in den Sprüchen so lernen kann. Und wir starten jetzt mit einer Textstelle, die, wie ich finde, unser Kopfkino nicht besser aktivieren könnte, denn da ist in Sprüche 26, Vers 11 die Rede: Wie ein Hund wieder frisst, was er gespien hat, so ist der Tor, der seine Torheit immer wieder treibt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir das irgendwie dann immer direkt bildlich vor, wenn ich sowas lese. Wie ein Hund wieder frisst, was er gespien hat, so ist der Tor, der seine Torheit immer wieder treibt. Und dieser Vers, der steckt voller Wahrheit. Nicht nur an dem Punkt, dass Hunde, so habe ich gelesen, tatsächlich häufig das Erbrochene wiederessen, sondern in dem, was der Vers eigentlich aufs Leben bezogen uns sagen möchte, ausdrücken will. Denn der Vers will sagen, dass es für einen törichten Menschen mit der Zeit nicht mehr abstoßend ist, töricht zu handeln, wenn er immer wieder in diese alte Lebensweise zurückkehrt. Man könnte sagen, er wird mehr und mehr gegen seine eigene schlechte Lebensweise resistent, er härtet sich ab, er stumpft ab, es stößt ihn nicht mehr ab, je öfter die alte Lebensweise, schlechte Gewohnheiten, sündiges Verhalten wieder hochkommen in dem Sinne. Und man könnte jetzt versucht sein, diesen Vers schnell ad acta zu legen, zu einem appetitlicheren Vers zu gehen, vielleicht über süße Vögel oder zahme Lämmer zu reden. Sind wir doch Nachfolger Gottes mit seiner Weisheit vertraut und deshalb keine Toren wie die, über die hier geschrieben ist. Aber ich denke, ganz so schnell dürfen wir diesen unangenehmen Vers dann doch nicht beiseite legen. Denn wenn ich mir das Sprüchebuch genauer anschaue, stelle ich fest, dass ich persönlich dem Tor doch ähnlicher bin, als mir vielleicht lieb ist. Denn unter einem Tor versteht das Sprüchebuch einen Menschen, dem es an Einsicht und Klugheit mangelt und der deshalb immer wieder in Sünde in gottloses Verhalten verfällt. Ihr Lieben, ich kann noch so sehr versuchen, die Weisheit in den Mittelpunkt zu stellen heute Morgen und mich an meinem gottgefälligen Verhalten festklammern. Es würde mich nicht daran hindern, mir eingestehen zu müssen, dass die Toren vielleicht doch nicht nur die anderen sind, die nicht so Gott nachfolgen, wie ich es bin, sondern dass gottloses Verhalten wegen fehlender Einsicht auch ganz gut auf mich zutrifft. Vielleicht geht's da euch ähnlich wie mir. Ich stehe bei den Sprüchen selber häufig in der Gefahr, ja, beim Toren nur die anderen im Blick zu haben, nur an die anderen zu denken, die nicht so heilig zu sein scheinen wie ich. Aber dass ich mich immer wieder dann, wenn ich Schuld vor Gott auf mich lade, ich mich auch auf die Stufe der Toren stelle, das wurde mir erst nochmal neu wieder bewusst durch den Hund, der sein Erbrochenes wieder auffrisst. Auch ich kenne in meinem Leben Reaktionen, Gedanken, Verhaltensweisen, von denen ich mal mehr, mal weniger weiß, dass sie Gott nicht gefallen. Doch je öfter ich mich durch sie ernähre, desto mehr werden sie irgendwie zur Gewohnheit und desto weniger sind diese Gott nicht gefälligen Lebensweisen für mich abstoßend, ekelerregend. Kennt ihr das auch? Die Dinge in deinem Leben, die auch dich zum Tor machen. Die vielleicht flapsigen Worte, die man halt mal so dahin sagt. Das regelmäßige Mitreden über andere, besonders dann, wenn die nicht im Raum sind. Die Reaktionen, die irgendwie ständig Konflikt hervorrufen. Die negativen Gedanken über mich und andere, die halt so zu mir, zu meinem Leben dazugehören. Die Handlungen, von denen ich weiß, dass sie nicht dem Willen Gottes entsprechen, die aber trotzdem immer wieder ja in mich hineingefressen werden und die dadurch schon zur Gewohnheit geworden sind, die mich gar nicht mehr stören, die vielleicht schon gar nicht mehr unangenehm sind, wenn sie passieren. Es lohnt sich, sich hin und wieder mal zu hinterfragen, ob das, was ich immer schon so tue, das, wie ich mich immer schon verhalte, wie ich schon immer andere Menschen einordne, über sie denke, wie ich ihnen begegne, wirklich auch Gott gewollt ist oder ob diese Gewohnheiten nicht vielleicht deshalb schon so fest zu meinem Leben dazugehören, weil ich sie wie ein Hund immer wieder zu mir genommen habe und mir das Schlechte daran schon gar nicht mehr auffällt. Ich gebe zu, es ist herausfordernd, sich diese Frage zu stellen. Aber wenn wir auf der Seite der Weisheit stehen wollen, von Weisheit geprägten Menschen stehen wollen, dann müssen wir uns und Gott regelmäßig die Erlaubnis erteilen, tiefer zu blicken, hinterfragen zu dürfen, um so auch eingefahrene, gewohnte, mir ja schon unauffällige Sünde, meine eigene Torheit heilen und verändern zu lassen. Und die Frage, die da entsteht, ist, wie können wir sensibel werden für das in unserem Leben, was auch uns zum Toren macht? Und ein Tier, welches uns dabei helfen kann, ist in Sprüche 30, Vers 27 zu finden. Da springt's wieder weg. Genau, Sprüche 30, 27. Ich möchte euch diesen Vers mal im Kontext vorlesen und starte schon mal bei Sprüche 30, Vers 24. Und dort heißt es, diese vier, also vier Tiere, sind die Kleinen im Lande und doch sind sie überaus weise. Die Ameisen, kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse, kein mächtiges Volk, aber sie setzen ihr Haus auf den Felsen. Und jetzt der Vers, die Heuschrecken, sie haben keinen König und doch ziehen sie alle in geordneten Scharen aus. Die Eidechse, du kannst sie mit Händen fangen und dennoch findet sie sich in den Palästen der Könige. Wie können wir sensibel werden für die Sünde in unserem Leben, die auch uns zum Toren macht? Indem wir uns mal das Leben der Heuschrecke genauer anschauen. Und zwar sind Heuschrecken normalerweise Einzelgänger. Wenn es aber zu Dürreperioden kommt, dann treffen sie sich auf den wenigen noch mit Pflanzen bewachsenen Stellen, um sich dort zu paaren. Und dadurch entsteht logischerweise nach einiger Zeit eine hohe Bevölkerungsdichte an Heuschrecken. Und jetzt wird's interessant, denn weil jetzt so viele Heuschrecken auf einer Stelle sind, kommt es in der kleinen Heuschrecke zu Frust- und Hungergefühlen. Also die fängt an, sich innerlich aufzuregen und zu ärgern und Hunger zu kriegen. Wir wissen, wozu das führen kann. Und diese inneren Gefühle, dieser Frust, dieser Hunger führen dazu, dass sich binnen weniger Stunden in dieser Heuschrecke ein Protein bildet, welches dann die ganzen Heuschrecken auf diesem Fleck zur Schwarmbildung veranlasst. Also sie bilden eine große gemeinsame Gruppe. Und ohne Anführer, einfach von diesem inneren Instinkt getrieben, ziehen diese eigentlich Einzelgänger nun in geordneten Scharen, so wie es auch in unserem Vers hier heißt, los, um gemeinsam neue, größere, bessere Weideplätze zu finden. Ich finde das eine total coole Weisheit Gottes, die hinter diesem Vorgang steckt. Und es ist auch eine große Weisheit, die hinter diesem Vorgang für unser Leben steckt. Denn was macht die Heuschrecke als allererstes? Sie nimmt erstmal Dürre in ihrem Leben wahr. Sie merkt, okay, hier lässt sich's nicht gut leben. Und sie weiß aufgrund ihres inneren Instinktes, was zu tun ist, damit Verbesserung einkehrt, damit in Zukunft wieder besseres Leben möglich ist. Und dieses Handeln der Heuschrecke kann uns bei unserer Sünde helfen. Auch bei Dingen, die uns schon gar nicht mehr als Sünde auffallen, Gewohnheit geworden sind. Denn auch dann müssen wir in unserem Leben zuerst einmal Dürre wahrnehmen. Und mit Dürre meine ich geistliche Dürre. Zeiten, in denen wir bewusst oder unbewusst uns mehr und mehr von der Quelle des Lebens entfernt haben. Zeiten, in denen uns die fehlende Zeit mit Gott irgendwie schon gar nicht mehr so fehlt oder auffällt oder sonderlich berührt. Wo es uns nicht mehr innerlich bewegt, wenn die Beziehung zu Gott leidet. Zeiten, in denen wir meinen, dass wir doch in allem gottgefällig leben, ohne Gott gefragt zu haben, ob ihm das, was wir tun, was wir sagen, was wir denken, wirklich gefällt. Diese geistliche Dürre gilt es erst einmal wahrzunehmen, denn wie wollen wir auch uns unbewusste Sünde in unserem Leben erkennen, wenn wir nicht zuerst ein viel größeres Problem, nämlich die immer mehr ausgetrocknende Beziehung zur Quelle des Lebens erkennen und anpacken. Deshalb die Frage an dich und an mich, die wir uns letztens dann auch gegenseitig im Jugendkreis mal gestellt haben: Wie steht es eigentlich um deinen Glauben? Wie sieht es in deinem Glauben aus? Und um diese Frage für sich selber auch zu beantworten oder beantworten zu können, ob unsere Beziehung zu Gott gerade Trockenheit erlebt oder auf dem Weg in eine Dürreperiode ist, können uns gewisse Indizien helfen, die auf eine Dürre hinweisen können. Zum Beispiel, wenn uns andere Mitmenschen mehr und mehr gleichgültig werden. Wenn wir uns nicht mehr über Dinge freuen können, die anderen vielleicht widerfahren. Wenn in unseren Beziehungen zu anderen vermehrt der Friede fehlt. Wenn es sich häuft, dass ich vorschnelle, unüberlegte Entscheidungen treffe. Wenn ich mich schnell von anderen angegriffen fühle und vermehrt auch gereizt reagiere. Wenn es mir schwerfällt, meinem Gegenüber wohlwollend zu begegnen. Wenn die Skepsis Gott und meinen Glaubensgeschwistern gegenüber stetig wächst. Wenn sich die Momente häufen, in denen ich Gott oder anderen gegenüber untreu werde. Diese Dinge können Hinweise darauf sein, dass unsere Beziehung zu Gott leidet, am Austrocknen ist. Und diese Punkte habe nicht ich mir ausgedacht. Die Bibel selbst nennt sie uns als Indizien. Denn wenn diese Dinge, die ich aufgezählt habe, oder einzelne davon mehr und mehr unser Leben bestimmen, zum festen Bestandteil werden, dann fehlt es uns an Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Treue. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes. Da, wo diese Indizien vermehrt auftreten, sollten wir uns hinterfragen, ob nicht vielleicht gerade unsere Beziehung zu Gott bewusst oder unbewusst leidet. Und so wie bei einer Heuschrecke das Treffen auf andere Heuschrecken dazu führt, dass sie vom inneren Impuls angetrieben saftigere Plätze suchen, lohnt es sich bewusst auch, unser Aufeinandertreffen mit anderen Personen immer mal wieder unter die Lupe zu nehmen. Denn fehlende Liebe, Freundlichkeit, Geduld und so weiter fällt häufig dann auf, wenn wir Begegnungen mit anderen haben und spätestens, wenn uns nahestehende Personen darauf hinweisen, darauf ansprechen. Lass uns bereit sein, ehrlich zu uns zu sein. Gott um Ehrlichkeit auch in unseren Beziehungen ihn gegenüber, anderen gegenüber zu bitten und mit ihm gemeinsam unser geistliches Leben auf den Prüfstand stellen. Denn erst wenn wir Gott und seinem Geist wieder die Erlaubnis erteilen, uns in unserem Leben auch ernsthaft zu prägen, kann Gottes Geist uns auch auf offensichtliche oder für uns schon nicht mehr auffällige Sünde hinweisen. Wir sind aktuell zwischen Himmelfahrt und Pfingsten zeitlich. Und bevor Jesus gefangen genommen wurde, wirft er einen Blick auf eben diese beiden Ereignisse, Himmelfahrt und Pfingsten. Und er sagt, dass er, wenn er zu seinem Vater auffahren wird, also Himmelfahrt, jemanden senden wird, der den Jüngern beistehen wird. Er meint den Heiligen Geist und über ihn sagt er in Johannes 16, Vers 8, und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde. Auch hier sind nicht nur die gemeint, die noch nicht an Gott glauben. Der Heilige Geist will auch uns die Augen öffnen für Sünde in unserem Leben. Er will uns die Augen für das öffnen, vor dem wir bewusst oder unbewusst die Augen verschlossen haben. Lasst uns ihm die Erlaubnis dafür erteilen und dazu bereit sein. Doch Gottes Geist will uns nicht nur unsere Sünde aufzeigen, er will uns auch erinnern. Zwei Kapitel vor dem eben gelesenen Vers sagt Jesus über den Beistand, über den Heiligen Geist: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26. Lasst uns wieder neu und ehrlich in unsere Beziehung zu Gott und seinem Geist investieren. Warum? Weil er uns erinnern möchte, besonders dann, wenn Sünde in unserem Leben ist. Er möchte uns erinnern, dass Gott uns in seinem Wort gelehrt hat, über die Sünde zu herrschen. Und das heißt nicht, sie Stück für Stück zur Normalität werden zu lassen, bis sie uns nicht mehr als Sünde auffällt oder uns als solche bewegt. Er möchte uns daran erinnern, einander in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Treue zu begegnen. Gottes Geist möchte uns aber auch daran erinnern, dass die Gnade Gottes und seine Vergebung zu jeder Zeit, unabhängig von Dürre oder Blütezeit, im Glauben zur Verfügung steht und von uns in Anspruch genommen werden kann und dass sich dieses Angebot Gottes nie ändert. Die Frage ist, ob wir bereit sind, uns von Gott an all das wieder neu erinnern zu lassen und ob wir uns nochmal neu mit Sünde, mit Vergebung, mit Gnade, mit unserem Glauben, mit der eigenen Schuld persönlich auseinandersetzen wollen. Und das führt mich abschließend zum dritten und letzten Tier, über das wir in Sprüche 14, Vers 4 Folgendes lesen. Wo keine Rinder sind, da bleibt die Krippe sauber. Die Kraft des Ochsen aber verschafft großen Gewinn. Wo keine Rinder sind, da bleibt die Krippe sauber. Die Kraft des Ochsen aber verschafft großen Gewinn. Wir könnten jetzt sagen, ach, ich bin doch bisher mit meinem Verhalten, mit meinem Denken, mit meinem Reden, mit meinen Reaktionen, mit meiner Beziehung zu Gott so ganz gut gefahren. Warum sich jetzt die Mühe machen, sich irgendwie zu hinterfragen? Und ja, so wie eine Krippe ohne Rinder eben sauber bleibt, kann es für einen Moment vielleicht auch weniger Aufwand sein, sich mit der eigenen Schuld auseinandersetzen zu wollen. Doch wenn wir nicht bereit sind, uns regelmäßig mit unserer eigenen Schuld auseinanderzusetzen oder denken, es nicht nötig zu haben, ist bereits das schon ein Verhalten, welches nicht dem Willen Gottes entspricht. Er möchte, dass wir uns für ihn und seine Sache einsetzen. Und das heißt nicht nur, sich für das Wachstum anderer einzusetzen, sondern auch in der eigenen Beziehung zu Gott wachsen zu wollen. Und auch wenn das Herausforderungen mit sich bringen kann, manchmal vergleichbar die Kraft eines Ochsen braucht, so lohnt es sich immer, in die Beziehung zu Gott zu investieren und Sünde im Leben von Gottes Geist mehr und mehr aufdecken zu lassen. Denn dadurch sammeln wir, wie es immer so schön heißt, Schätze im Himmel, ein Gewinn, der durch nichts zu bezahlen ist. Wenn wir uns von Gott prägen lassen und ihm die Erlaubnis geben, uns wirklich zu verändern und sogar die uns schon unauffällige Sünde in unserem Leben aufzudecken und zu heilen, dann investieren wir in sein Reich, in seine Sache und arbeiten so auf das große Ziel hin, dass sein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ich muss für mich in meinem Leben und möchte das auch von den Tieren in den Sprüchen lernen, möchte mehr und mehr vom Tor zum Weisen werden und mich besonders durch den Vers ermahnen lassen, den ich euch auf die Übersicht unten mit abgedruckt habe und wo es in Sprüche 3, Vers 8 heißt: Halte dich nicht selbst für klug, begegne dem Herrn und meide das Böse. Ich möchte von den Tieren in den Sprüchen lernen und mich nicht selbst zum besten Kenner meines Lebens machen, weil ich manchmal in dem, was mir schon so normal, so geläufig, so dazugehörig erscheint, die Sünde nicht mehr sehen kann. Ich möchte mich stattdessen von meinem Herrn korrigieren lassen, der mich besser kennt, und mit ihm gemeinsam mehr und mehr lernen, das Böse zu meiden. Zum Beispiel, indem ich mal meine Beziehungen unter die Lupe nehme und mich frage, ob mir Menschen in meinem Umfeld mehr und mehr gleichgültig werden, ob ich mich noch über Dinge, die Gott schenkt, freuen kann, ob meine Beziehungen grundsätzlich von Frieden oder eher von Spannung und Herausforderung geprägt sind, ob ich vermehrt vorschnelle Entscheidungen treffe, ohne Gott mit einzubeziehen, ob ich mich schnell angegriffen fühle und gereizt mit Abwehr reagiere, ob ich meinen Mitmenschen wohlwollend begegne, mir für sie wirklich das Beste wünsche, oder ob die Skepsis Gott und meinen Glaubensgeschwistern gegenüber stetig wächst, oder ob sich die Momente häufen, in denen ich Gott oder Mitmenschen gegenüber untreu werde. Ich möchte mit Gott gemeinsam auf mein Leben schauen und überprüfen, ob diese Dinge nicht vielleicht auf Dürre in meinem Glauben hinweisen und schon zu schlechten, aber mir unauffälligen Gewohnheiten geworden sind, und gemeinsam mit Gott daran arbeiten, mehr und mehr vom Tor zum Weisen zu werden. Und vielleicht hat Gott dich heute Morgen auch durch den Hund, durch die Heuschrecke und durch Ochs und Rind auch dazu aufgefordert, ihm zu begegnen und das Böse zu meiden. Das ist eine Herausforderung. Das bedeutet, auch verletzlich zu werden. Aber vor Gott dürfen wir das. Und ich möchte ihn nun um seinen Segen darum bitten. Und wir wollen am Ende auch gemeinsam das Vaterunser beten. Und wer das vielleicht, das Vaterunser, noch nicht so ganz aus dem Kopf kann, habe ich es hier vorne auch mal abgedruckt für all diejenigen, die da eine kleine Unterstützung brauchen und mitbeten wollen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Sprüchebuch und ich danke dir auch für deine Offenheit, Ehrlichkeit und auch Direktheit, die du uns da gegenüber zeigst. Und Herr, du weißt, dass es in unserem Leben Dinge gibt, die uns wissentlich auch immer wieder von dir wegtreiben, Herr. Und du weißt auch um die große Herausforderung, besonders auch in dieser Welt, wo wir immer wieder durch äußere Gegebenheiten, durch Meinungen, durch Dinge, die wir sehen, die wir hören, immer wieder auch quasi dazu gedrängt werden, uns von dir abzuwenden. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns deinen Geist und deine Kraft schenkst, mit diesen Dingen in rechter Weise umzugehen, nicht zu resignieren, sondern mit Hilfe deines Geistes und deiner Kraft mehr und mehr zu lernen, auch Sünde in unserem Leben abzulegen, vor dir hinzulegen. Herr, und manchmal meinen wir, uns gut zu kennen. Manchmal meinen wir zu wissen, was zu tun ist, wie wir in rechter Weise reagieren, Herr. Und haben dabei vielleicht verlernt zu sehen, wo Sünde in unserem Leben ist, die uns schon gar nicht mehr als solche auffällt. Herr, und ich bete, dass du uns in unseren Herzen wirklich Veränderung schenkst. Herr, wir brauchen dich, um wirklich auch Eingefahrenes in unserem Leben heilen zu lassen von dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dazu bereit machst, auch ehrlich zu sein, zu uns, ehrlich dir gegenüber. Und ich möchte dich bitten, dass wir erkennen, dass du in unserem Leben nicht Sünde aufdeckst, um uns dadurch klein zu machen oder um uns dadurch zu verletzen. Nein, du willst uns mehr und mehr zu Kindern machen, die deinem Willen, die deinem Bild entsprechen, Herr. Und dazu wollen wir bereit sein. Wir wollen dich bitten, dass du uns bereit machst und dass wir erkennen, wie gut es tut, wie segensreich es ist, welch großes Zeugnis es auch für andere ist, wenn wir Dinge in unserem Leben mit deiner Hilfe ablegen können, die immer wieder Schuld auf uns geladen haben, Herr. Und da bitte ich dich um Heilung auch in unserem Leben. Und ich bete, dass du uns bereit machst, dir da immer wieder zu begegnen. Ja, und das möchte ich auch ganz persönlich für mich bitten, Herr, dass du auch mir hilfst, darin zu wachsen und ja stärker zu werden, Herr. Und ich danke dir, dass du uns Gemeinde schenkst. Danke, dass wir nicht gemeinsam durch unser Leben, durch diese Welt, durch den Alltag gehen müssen, sondern dass wir wissen können, wir dürfen einander haben und uns von dir durch andere mitprägen lassen, mitstärken lassen, mit hinweisen lassen. Herr, gib uns wirklich auch in unserer Gemeinde mehr und mehr eine Kultur der Offenheit, der Ehrlichkeit, aber vor allem eine Kultur der gegenseitigen Liebe, wo wir wissen, wenn wir aufeinander Acht haben und auch vielleicht auf Sünde hingewiesen werden, dann ist das, um zu wachsen, um dir immer ähnlicher zu werden, um dir begegnen, mehr und mehr begegnen zu können, Herr, als Kinder, wie du sie dir wünschst, Herr. Und danke, dass du uns liebst, egal zu welchem Zeitpunkt, egal ob wir in Dürre stehen oder in der Blütezeit, egal wie viel Schuld auf uns lastet, Herr, du bist für uns ans Kreuz gegangen. Diese Schuld, sie trennt uns zu keinem Zeitpunkt mehr von dir. Und dafür danke ich dir, dafür lobe und preise ich dich und ich bete, dass uns diese Gnade, dass uns diese Vergebung nie aus dem Sinn kommt, nie zur Normalität wird, sondern dass wir täglich zu dir kommen und dir dafür danken, dass du uns vergeben hast, dass wir deine Kinder sein dürfen und miteinander leben können. Und so wollen wir dich loben und preisen und zu dir beten mit dem Gebet, das du deinen Jüngern gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied Geh unter der Gnade. Ich spreche uns Gottes Segen zu und wir stehen dazu auf. Gott, ich will dich loben und preisen dafür, dass wir mit deinem Segen in diese neue Woche gehen dürfen. Ich will dir Danke sagen dafür, dass wir dadurch wissen dürfen, dass du da bist, dass du uns deine Gegenwart zeigen möchtest, dass du uns ausfüllen möchtest mit dem, was wir brauchen, um dir und anderen in rechter Weise zu begegnen. Und so segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der diese ganze Welt, der uns und auch die Tiere wundervoll geschaffen hat. Der Sohn, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der auferstanden ist und der uns täglich seine Gnade und Vergebung zeigen möchte. Und der Heilige Geist, der uns helfen möge, von Gott, von den Hinweisen aus seiner Schöpfung und auch durch den Heiligen Geist zu lernen, zu wachsen und Sünde in unserem Leben zu erkennen, vor Gott zu bringen und geheilt zu werden von ihm. Geht hin im Frieden und mit dem Segen unseres Herrn. Amen.